Indonesien zur Vollversammlung der Mennonitischen Weltkonferenz getroffen. Und vergangenen Sonntag bei der Herbsttagung in der Nähe von Speyer, da wurde davon berichtet. Und eine Geschichte davon ging mir ganz besonders nahe. Martin, magst du mal die PowerPoint anmachen? Gleich die nächste Folie. Bei der Weltkonferenz konnte wegen einer Corona-Infektion die Rednerin oder eine der Rednerinnen, Salome Haldemann, ihrerseits mennonitische Pastorin aus dem Elsass, ihre vorbereitete Predigt nicht halten. Ist ausgefallen, daraufhin hat Anne Hansen, Pastorin der Mennonitengemeinde Stuttgart, ihre Predigt für sie gehalten und vorgelesen. Warum ist das besonders? Nun, vor zwei Generationen, also die Großväter dieser beiden Frauen, haben beide im Zweiten Weltkrieg gekämpft. Aber nicht miteinander, sondern gegeneinander. Salomes Großvater als Franzose gegen die Nazis und Annes Großvater in der deutschen Armee, sogar auf französischem Boden stationiert. Und jetzt liest die eine Enkelin die Predigt der anderen Enkelin. Ergreifend, wenn man sich das vor Augen führt, aufwühlend, wenn man die Predigt hört, welche Salome geschrieben hat und Anne gelesen hat. Mich hat diese Predigt und dieser Gedanke so gepackt und nicht losgelassen, dass ich nachgefragt habe, dass ich die Predigt erhalten habe. Ich habe sie vom Englischen ins Deutsche übersetzt und beschlossen, sie euch heute zu halten. Nächste Folie, Martin. Matthäus 7, die Verse 24 bis 27. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten, stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede tut und sie nicht hört und nicht tut, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Und nun die Worte von Salome zu diesem Text. Mein Großvater war 17, als er im Zweiten Weltkrieg kämpfen musste. Als ich anfing, über meine Pläne zu sprechen, Frieden und Friedenstheologie zu studieren, da wurde er ein wenig ärgerlich. Er sagte, ihr redet von Frieden und Krieg, aber ihr wisst nicht, wovon ihr redet. Wenn der Krieg kommt, hast du keine Wahl. Du kannst gar nichts tun. Damals habe ich geglaubt, dass Westeuropa während dem Zweiten Weltkrieg damals einfach nur eine gute Friedenstheologie gebraucht hätte. Aber die haben wir ja jetzt, also sind wir ja gewappnet, also wird es uns ja gut gehen, dachte ich jedenfalls. Vor einigen Monaten und etwa 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg brach in der Ukraine der Krieg aus. Und während unsere Brüder und Schwestern in der Ukraine mit den Übeln des Krieges direkt konfrontiert sind, gibt es viele Mennoniten in Westeuropa, welche schockiert sind über die Nähe und Realität des Krieges. Unsere langjährige und gute Friedenstheologie scheint vergessen. Wir fühlen uns wieder wie mein Großvater. Wir können nichts tun. Plötzlich, so scheint es, bleibt es auch für viele friedensgläubige Christen nur eine einzige Option übrig, der gewaltsame Einsatz. Wir glaubten irgendwie an das Konzept der Gewaltlosigkeit, aber unser Kontext damals war friedlich. Und angesichts des Krieges sehen wir den gewaltlosen Widerstand als naiv und unrealistisch an. Wir haben viele gute Friedenstheologen, aber jetzt ist das, was sie sagen, irrelevant geworden. Heute haben wir vor allem Angst vor einem Krieg in Europa. Plötzlich fühlt sich unsere Friedenstheologie, unser Glaube veraltet an. Ein Sturm übernahm Europa und unsere Überzeugungen brachen zusammen. Stürme neigen dazu, das zu tun. Sie zerstören Dinge, von denen man vorher dachte, sie wären stark und solide. Die Bibelstelle, die heute gelesen wurde, ist der Abschluss der Bergpredigt. Diese Bergpredigt ist eine Sammlung von Lehren Jesu, welche sich an die Menschen damals richteten, die in schwierigen Zeiten lebten. Zur damaligen Zeit war Palästina unter römischer Besatzung. Und die Juden kämpften gegen die Unterdrückung durch das Gewaltregime der Römer. Hohe Besteuerungen, Zwangsarbeit und sexueller Missbrauch gehörten zum alltäglichen Leben dazu. Und doch ruft Jesus eben diese Menschen, die vom kaiserlichen Rom unterdrückt wurden, zur Gemeinschaft auf, zur Feindesliebe und dazu, nicht in den gewaltbereiten Widerstand zu gehen. Und er warnt sie, dass dieses Leben schwer wird, dass sie diesen Weg vielleicht mit ihrem Leben bezahlen müssen. Irgendwie scheint den Massen damals aber es gefallen zu haben, was sie hörten. Wow, dieser Jesus hat viel Charisma. Sieht mal, wie er lehrt. Diese Autorität. Jesus weiß wahrscheinlich, dass viele seiner Zuhörer vor allem neugierig sind. Sie sind hier, um zu sehen, worum es geht, um zuzuhören, um zu diskutieren, zu kommentieren. Und sie werden jetzt nicht direkt alles in ihrem Leben umsetzen und befolgen. Aber ein Sturm zieht auf, der all ihre Ideale vernichten wird und ihre Überzeugungen auf den Prüfstand stellen wird. Denn für die Menschen, die damals auf dem Berg saßen und Jesus zuhörten, wird der Krieg mit Rom noch viel schlimmer werden. Für die Leserinnen und Leser des Matthäusevangeliums damals war die Verfolgung eine direkte Konsequenz dazu, wenn man sich zu Jesus bekannt hat. Und diese Stürme der Verfolgung und der Gewalt haben einige der Meinungen und Überzeugungen zusammenbrechen lassen. Ja, sogar auch die, welche sich in der Theorie so solide angefühlt haben. Es gibt jedoch einen Weg, für die eigenen Überzeugungen den Sturm zu überleben. Jesus spricht hier von zwei Häusern, dem einen auf Fels gebaut und dem anderen auf Sand. Der Sturm kam für beide. Der Regen, der Wind. Aber ein Haus fiel zusammen und das andere tat es nicht. Der Unterschied zwischen den beiden Häusern ist ihr Fundament. Aber das Fundament ist nicht der Glaube. Nicht, ob man an Jesus glaubt oder nicht, nein. Das Fundament ist die Anwendung, die Praxis der Worte. In der Geschichte, die Jesus erzählt, haben beide Menschen die Worte gehört. Nur der eine, der Weise, handelte auch danach. Andere Übersetzungen schreiben hier, er hat die Worte in die Praxis umgesetzt. Es ist also das Handeln, das Praktizieren, das tägliche Einüben nach den Worten Jesu zu leben, welche uns auf den Sturm vorbereitet. Denn der Sturm wird kommen. Das scheint festzustehen, unabwendbar. Und um den Sturm standzuhalten, gibt es nur einen Weg. Üben. Wir müssen üben, die Feindesliebe, den gewaltlosen Widerstand üben. Wir müssen es üben, den Unterdrücker zu entwaffnen, ohne den Unterdrücker damit zu verletzen. Das ist etwas, was wir alle gemeinsam üben können. Jeder und jede in seinem Alltag, in seinen Beziehungen. Und wenn wir zusammen üben, lernen wir zusammen. Bevor ich Pfarrerin wurde, war ich Ergotherapeutin. Und der Kerngedanke in der Ergotherapie ist, dass Gehirn und Körper lernen, indem sie etwas praktisch tun. Wenn wir also etwas Neues tun, verbinden sich in unserem Kopf Neuronen auf neue Art und Weise. Und wenn wir etwas wiederholen und üben, dann werden diese Verbindungen stärker. Und nach einer Weile können wir das Neugelernte in ganz verschiedenen Situationen anwenden, ohne groß drüber nachzudenken. Wenn wir also üben, lernen wir. Und das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, wir müssen üben, wenn wir lernen wollen. Theoretisch glaube ich, kann ich einen Marathon laufen. Das glaube ich theoretisch auch. Und Salomir schreibt weiter, aber das schaffe ich nur, wenn ich das Laufen übe. Dasselbe gilt für ein radikales Friedenszeugnis und für den gewaltlosen Widerstand. In Westeuropa, wenn wir Mennoniten über Frieden sprechen, dann verbringen wir sehr viel Zeit damit, darüber zu reden, wie wir in den verschiedenen Situationen handeln sollten. Und meistens ist das alles, was wir tun. Wenn der Krieg dann kommt, dann wissen wir ja, wie wir handeln sollten. Wir haben ja zuvor alles diskutiert und besprochen. Aber das geht so nicht. Denn mitten im Sturm ist nicht der richtige Zeitpunkt, um etwas Neues zu lernen und zu üben. Wartet nicht darauf, dass der Sturm dein Fundament und dein Fundament auf Herz und Nieren prüft. Bereitet euch jetzt schon darauf vor, macht euer Haus sturmfest. Wie? Mit Üben, Üben, Üben. Mennoniten sind es gewohnt, auf Vollversammlungen der Weltkonferenz Aufrufe zum gewaltlosen Widerstand zu hören. Auf der Weltkonferenz 1967 in Amsterdam rief Vincent Harding die Mennoniten auf, sich mit den schwarzen Schwestern und Brüdern im Freiheitskampf gegen den Rassismus zu solidarisieren. 1984 in Straßburg forderte Ron Sider die Mennoniten auf, eine hochqualifizierte Friedensstifter-Einsatztruppe zu gründen. Eine Initiative, aus der dann die Gründung der Community Peacemakers entstand. Aber die meisten von uns sind an der Seitenlinie stehen geblieben, da wo es bequem ist, in dem netten kleinen Haus am Strand. Wie können wir heute in unserer Zeit, in unserer Situation Feindesliebe praktisch werden lassen? Vielleicht sollten sich die Mennoniten aktiv darauf vorbereiten, aktiv Gewaltfreiheit üben, vielleicht mit einem Antimilitärdienst wie ein Trainingscamp für gewaltlosen Widerstand. Nationen bereiten sich für den Krieg im Militärdienst vor. Es gibt eine Erste-Hilfe-Ausbildung für Notfallgesundheit. Jetzt könnte es an der Zeit sein, ein Training für ganz normale Gemeindemitglieder zu schaffen, welche dabei helfen, Grundlagen des zivilen und gewaltfreien Widerstands zu erlernen und einzuüben. Es wird immer Menschen geben, welche als Vorreiter ihr ganzes Leben dem gewaltlosen Widerstand widmen. Und wir brauchen solche Leute. Aber wir brauchen mehr als das. Nicht nur einzelne Vorreiter, wir brauchen ein breites Friedensfundament durch die ganze Kirche hindurch. In den meisten Teilen Europas haben wir mehr Erfahrung mit Diskussionen und Debatten als im aktiven Gewaltverzicht oder im gerechten und sozialen Wandel. Hier brauchen wir die Hilfe der weltweiten Kirche, wenn wir nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis besser werden wollen. Wir wissen, dass wir Schwestern und Brüder haben, welche Erfahrung im gewaltlosen Widerstand haben. Bitte schulen Sie uns. Bitte üben Sie mit uns. So können wir zusammen lernen. So werden wir Bestand haben, wenn die Stürme kommen. Amen. Mich haben diese Worte ergriffen, als ich sie zum ersten Mal gelesen habe und jetzt auch beim Vortragen. Wenn du üben willst, am 22. Oktober gibt es einen Studium.